Beim Thema Können denke ich so krass einfach, dass ich wirklich 13 Jahre lang geglaubt habe, ich wäre irgendwie dumm. Dass ich wirklich erst nach dem Abi rausgefunden habe, was ich eigentlich gut kann.
Da ist der Schlüssel, glaube ich, auch einfach, sich um sich selbst zu kümmern. Dann kann man viel besser ins Außen gehen. Ein Fokus auf sich selbst bedeutet ja nicht, dass man andere mit Füßen tritt.
Aber dass selbst wenn man eine Absage bekommt oder gesagt bekommt, nee, darin sind sie nicht gut genug für uns, dass man das nicht automatisch ja an seinen Selbstwert knüpft.
Weil ich immer wieder in so Vergleichssituationen komme und irgendwie blöd finde, dass es gesellschaftlich oft noch so ist, dass man das so messbar ausformulieren muss und sonst ist es nichts.
Diese Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, eigene Maßstäbe zu benutzen, sein eigenes Können ins Verhältnis zu dem zu setzen, wo man denn eigentlich mal hin will. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Emma.
Raphael.
Schön, dich wiederzusehen.
Ja, finde ich auch. Hello, hello.
Hello, hello. Emma, wir haben ja so ein kleines Brainstorming gemacht, so nur so für uns. Und du hast das Thema Können auf den Tisch gebracht.
Ja.
Und wie kamst du drauf?
Ich kam tatsächlich darauf, weil ich bei meiner Familie zum Abendessen eingeladen war. Und ich habe ja, wie schon mal erwähnt, mehrere Geschwister.
Mhm. Wie viele? Sag's nochmal.
4 Stück habe ich und darunter
gepatchworked.
Auch gepatchworked, wild gemixt, einmal in die große Tüte gegriffen und 5
relatable
rausgezogen.
Zu machen.
Eine blutsverwandte Schwester habe ich auch und die ist 3 Jahre jünger als ich. Ich würde schon behaupten, dass meine Familie recht kreativ ist und alles an Kreativität ist in diese Person geflossen, was die Gene anbelangt. Und meine Schwester ist wirklich wahnsinnig begabt in ganz vielen Punkten. Näht wahnsinnig gut, die kann unglaublich gut singen.
Ah,
die hat sich mehrere...
Can we name names?
Frieda, ist vielleicht greifbarer.
Ja,
Frieda,
und, Pops an dich. Und vor allem glaube ich halt, dass es auch total hilfreich vielleicht ist, weil wir uns dann jetzt als Early Entdecker outen können, weil ich glaube ja, dass Frieda ein kleiner Superstar wird.
Nee, also die hat wirklich wahnsinnig, die ist halt ein wahnsinnig autodidaktischer Mensch und sie hat sich wirklich einfach so Talente angeschafft. Mhm. Also die kann so viel. Dann bin ich so nach Hause gefahren und habe mir ganz viel Gedanken darüber gemacht, weil ich fange immer dann an, mich zu vergleichen. Also ich gehe oft rein und...
Ja, mit Geschwistern ist es ja auch, also...
Voll, also genau, dann hat man...
Das Natürlichste der Welt.
Hat man so schwarz auf weiß, was man nicht kann und was man kann.
Voll.
Und ich finde es immer so beneidenswert, wenn jemand offensichtlich was hat, was er so richtig kann. Und wenn das so messbar ist, das hatte ich, glaube ich, auch, das Wort hatte ich auch mit aufgeschrieben in unseren Notizen, weil ich oft das Gefühl habe und ich weiß das auch von anderen, dass Leute denken, sie müssten ein messbares Talent haben, sonst haben sie keine Stärken oder so. Oder es fällt ihnen super schwierig, dann zu formulieren, worin sie gut sind.
Mhm. Eine Bestätigung von außen auch irgendwie zu bekommen, das, was du da hast, ist tatsächlich ein Talent und hier ist der Grad.
Das ist cool, weil das können wir so sehen und nehmen und also es schafft irgendwie so einen offensichtlichen Mehrwert für irgendwas, weil ich finde immer Talent so ein blödes Wort irgendwie. Weiß gar nicht, warum mir das so aufstößt, aber Talent ist, ich finde, das impliziert so, dass du nur was kannst, wenn das so Gott gegeben ist, irgendwie so von ganz weit oben wird dir das so zugeworfen.
Ja,
und entweder bist du so geboren oder nicht.
Es ist sowas, womit man gesegnet ist.
Genau, gesegnet.
Als etwas, was man sich hätte vielleicht auch selber einfach erarbeiten oder erüben.
Ich finde, das Wort Können schafft es irgendwie viel schöner, weil können klingt so selbstbestimmt. Ich nehme mir was vor, was zu können oder arbeite für etwas und kann das dann.
Können klingt auch so nach einem gut genug. Mhm. Also Talent klingt so, als wäre es eben immer besser als irgendjemand anders.
Voll.
Und können ist sowas, das kann auch einfach gut genug sein.
Ja, das kann ich auch. Ja, voll. Stimmt, Talent hat auch noch sowas so, oh, du bist die Beste oder der Beste da drin.
Ja, sowas.
Ja, deswegen kam ich auf das Thema eigentlich. Also das war so ein bisschen der Anstoß, also so ein kleiner Schlüsselmoment fast schon, weil ich immer wieder in so Vergleichssituationen komme und irgendwie blöd finde, dass es gesellschaftlich oft noch so ist, dass man das so messbar ausformulieren muss und sonst ist es nichts. Mhm. Und ich glaube, in so vielen Leuten steckt so viel mehr, als man auf einen Schlag sieht oder sagen kann, weil Können halt so viel mehr ist, als nur eine Sprache zu sprechen oder wahnsinnig gut Fußball spielen zu können. Also irgendwas, was man so, wo man so ein Thermometer ranhält und sagt, ah ja, das ist so und so viel Grad. Mhm. Also,
voll.
Ja.
Ja, also okay, ich finde spannend auch diesen Vergleichsaspekt.
Mhm.
Und ich glaube, was ja jeder sicher auch irgendwie kennt, ist eben diese Wettbewerbssituation oder dass man, dass es eine Sache ist, irgendwie für sich zu Hause irgendwie festzustellen, oh, das macht mir Spaß oder das gefällt mir oder so. Und spätestens, wenn du dann das in der Schule hast oder spätestens, wenn du das dann irgendwie als Job anfängst oder so, ist da plötzlich diese Messbarkeit oder die Vergleichbarkeit, in die das Ganze gezwungen wird.
Ja.
Ne? Keine Ahnung, dass in Kunst Bilder bewertet werden und Zensuren kriegen und so weiter. Das macht ja auch was mit einem.
Ja.
Durch die Linse Können ist es halt auch in Ordnung, keine Ahnung, die Sonne einfach mal so und so zu malen.
Ja.
Aber wenn jetzt jemand irgendwie den Maßstab hat, so nee, das muss auch wirklich realistisch sein und so weiter, wird es schon wieder ganz anders bewertet.
Die Sonne ist viel größer, in echt.
Ja.
Ja.
Finde ich ein total spannendes Thema. Es hat auch wieder so viele Ebenen.
Ja, es hat wahnsinnig viele.
Und deshalb, ich würde jetzt einfach mal mit einer persönlichen Anekdote anfangen, Emma.
Gerne, sehr gerne.
Beim Thema Können denke ich so, ich habe verdammt spät gemerkt, was ich eigentlich gut kann. Und würde da auch das Schulsystem mal wieder total bashen für, weil
unsere Red Flag.
Boah, so krass einfach, dass ich wirklich 13 Jahre lang geglaubt habe, ich wäre irgendwie dumm.
Ja.
Ich wäre irgendwie unbegabt auch, dass ich wirklich erst nach dem Abi im Laufe meiner 20er rausgefunden habe, ach krass, so ich bin ja gar nicht dumm. Das waren wirklich so richtige Aha-Momente, dass ich festgestellt habe, es wurden nur bestimmte Ausschnitte einfach mein Leben lang bewertet.
Ja.
Und die Dinge, die mir vielleicht wichtig sind oder wo ich sage, da bringe ich schon ein bisschen was mit oder da habe ich jetzt auch für mich selber so im stillen Kämmerlein eigentlich auch ein Können entwickelt. Das fällt mir jetzt erst auf, wo ich mir Raum, Zeit und auch vielleicht den Tribe suche, also die Community, in der da auch eine ganz andere Wertschätzung für da ist. Ne? Ganz konkret sind es bei mir eben gerade so kreative Traits, so, ne, wo ich, weiß ich nicht, auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium halt einfach überhaupt nie Wertschätzung so richtig für bekommen habe.
Ja.
Ich war da in der Theater AG eigentlich die ganze Zeit. Und das war auch sowas, das wurde ja auch nie benotet. Weißt du hast da so einen Wisch bekommen zu deinem Zeugnis,
gar nicht
wo
zu
stand,
sagen.
Hat teilgenommen.
Ja.
Weißt du, wo ich so gedacht habe, ich habe da ultra viel gelernt.
Ja.
Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich habe so viel über, keine Ahnung, Shakespeare oder dies oder jenes gelernt. Aber kein Mensch hat da mal gesagt, cool. Also es war so total außerhalb der Bewertungszone.
Ja, Wertschätzung ist da ja schon das Größte der Gefühle. Also das geht da ja schon fast einfach nur um gesehen werden. Also es wurde ja zum Teil gar nicht gesehen. Weißt du, man kann ja sogar schon sagen, boah, zum Glück hattet ihr eine Theater-AG. An wie vielen Schulen gibt es das gar nicht?
Voll.
Und wie persönlichkeitsstärkend ist das? Es hat ja auch ganz oft gar nicht nichts mit Können zu tun oder mit Stärken oder so, sondern einfach mit Entwicklung und Ausprobieren. Und also ich weiß, dass mir sowas wie Theater AG immer so geholfen hat, so selbstbewusst zu werden einfach oder reden zu können, auftreten zu können, in welchem
Warst
Sinne
auch
immer.
Theater AG?
Ja klar, okay. Wir wären so gut befreundet gewesen früher.
Oh, yes. Ich glaube auch.
Und da fängt es ja, finde ich, schon an, dass es einfach nicht, es wird ja gar kein Fundament an vielen Orten in der Kindheit oder Jugend geschaffen. Oder kein Ort, kein Raum, wo man das irgendwie fördern kann.
Ja, oder wenn man es ein bisschen allgemeiner macht, überhaupt, dass so ein bisschen individueller auf Neigungen irgendwie auch eingegangen werden kann. Ne?
Ja.
Also, dass auch alle so ein bisschen über einen Kamm geschoren werden in der einen oder anderen Institution, sage ich mal. Wo ich jetzt schon das Gefühl habe, das ändert sich so ein bisschen. Also, dass da auch ein bisschen rechts und links mehr Diversity auch ja, im pädagogischen Raum
Fall.
Irgendwie kommt. Aber wenn das Thema ist, ey, können, was können wir, unser wahres Talent, unser wahres Können irgendwie für uns selber erstmal zu identifizieren, was kann ich denn überhaupt gut? Und aber auch dahin zu kommen, kann ich das denn auch entsprechend leben? Ist auch in meinen Umfeldern irgendwie überhaupt die Möglichkeit da irgendwie die gebührende Anerkennung für zu bekommen oder zumindest den Raum, den ich irgendwie dafür brauche, um irgendwie zufrieden oder glücklich damit zu sein.
Voll.
So.
Und was ich finde, da auch noch reinspielt in diesen Raumaspekt, ist ja nicht nur, ob es den Raum gibt, sondern ist das auch der richtige Raum? Also wenn es den gibt, dann ob das auch noch der richtige ist. Ich finde, der Kontext spielt da auch so eine große Rolle. Vielleicht als kleines Beispiel, im Sportunterricht in der Schule war ich immer grottenschlecht, also ganz klischeehaft. Ich bin wirklich furchtbar gewesen. Mir hat das keinen Spaß gemacht. Ich habe immer schlechte Noten gehabt. Ich habe wirklich Minimum gemacht an das, was ich machen konnte.
Ja, kurze Zwischenfrage. Bei deinen vielen, vielen Geschwistern, gab es da jemanden, der so total das Ass war im Sport?
Ja, Malte. Also
ah, okay.
Mein Bruder. Ja.
Und hatte das auch eine Ebene bei deinem Verhältnis zum Sportunterricht?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Rollengefüge bei uns gewesen. So meine großen Brüder, die waren halt crazy gut. Und dann wurde ich schon immer so beim Fußballspielen immer so ein bisschen beiseite gestellt. Weißt
oh
du?
Emma, ey,
und dann
ich liebe
du halt
gerade einfach, wie du einfach, wie wir einfach die gleiche Kindheit hatten.
Ja.
What the fuck?
Ja, und wir haben gar nicht so weit auseinander gewohnt. Wir hätten auch
nur halt nur irgendwie
nur zehn Jahre. Wäre so
zehn
weird
Jahre
gewesen.
Zeit versetzt. Boah, nee, weil, also, sorry, I don't want to make
no,
it about
no.
me.
Ja.
Das ist halt exakt so, wie es halt mit, keine Ahnung, meinem großen Bruder auch irgendwie ist. Der war halt ein Fußball-Ass,
ja,
weißt du? Der war so,
auch,
war
ja,
so boah. Und am Ende des Tages, ich glaube, ich hatte schon immer eher so diese kreativen Anlagen. Mhm. Aber mir blieb dann auch keine andere Wahl irgendwie, weil ich so das Gefühl hatte so.
Die Rolle war besetzt.
Boah, und ich habe wirklich so ein traumatisches Erlebnis, wo ich mit 5 oder so, also ich habe Fußballschuhe bekommen, fand ich mega. Und ich hatte sofort dieses Bild im Kopf, boah geil, ich ziehe jetzt diese Fußballschuhe an, dann gehe ich mit meiner Mama zu meinem ersten Fußballtraining und werde sofort ein Tor schießen. Also, ne, erstmal viel zu hohe Erwartungen gehabt, so, aber ich erinnere mich auch noch, dass ich dann zu diesem Fußballplatz gegangen bin, dann diese Jungs da auf dem Feld gesehen habe und dann kam dieser Trainer und wollte mich abholen und also das war so ein richtig krasser Moment, weil mir da einfach klar war, das ist nicht meine Welt. Und das Traumatische daran war halt, dass ich bis zu dem Moment halt eigentlich geglaubt habe, das muss meine Welt sein. Weil mein großer Bruder, also dafür bekommt er ja auch Anerkennung und Aufmerksamkeit.
Ja.
Und deshalb, ich muss doch auch in diese Welt. Never happened. So, und dazu kommt auch noch, dass wir auf derselben weiterführenden Schule waren.
Ja.
Und
Horror.
Ich habe immer eine 1 gekriegt in Sport. Bis die Lehrer rausgefunden haben, dass der Vorname ja ein anderer ist.
Oh, wirklich?
Ja.
Oh Gott.
Also, dass ich da zum Teil wirklich in den ersten ein, zwei Jahren irgendwie von diesem einen Sportlehrer, der einen auch immer nur mit dem Nachnamen gerufen hat, Lepenis, Lepenis, du Idiot. Na, hat immer einfach nur so, so.
Sportlehrer.
Und bis er dann irgendwann gemeint, das ist gar nicht der, sondern es ist der Raphael. Ah, okay, ist ja der kleine Bruder.
Der kann gar nicht so weit
springen.
Und
trifft den Ball ja gar nicht.
Ja. Ja. Oh Gott, das ist richtig furchtbar.
Aber back to your story.
Nein, mir kommen da gerade 1000 Gedanken. Dieses Training, 100%, also fühle ich wirklich sehr, 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 sehr doll. Diese Geschwisterebene, die zieht sich bis heute, aber sage ich gleich auch noch ein Wort zu. Ich glaube, es ist aber bei dir wahrscheinlich noch krasser, weil es dein Bruder ist, so dieselbe Rolle, dann bist du noch der Kleine. Bei mir waren dann ja auch noch andere, das ist so ein bisschen untergegangen, aber das ist ja auch nochmal so der direkte Vergleich, weißt du? Ja, meine Schwestern waren nie so gut, also.
Okay, ja.
Wo war ich jetzt? Genau, ich war wirklich immer grottig in der Schule. Wurde auch echt immer fertig gemacht von SportlehrerInnen. Also die schlimmsten Erinnerungen an die Schulzeit, und ich hatte eigentlich eine gute Schulzeit, war immer Sportunterricht. Und ich finde das so krass, weil sobald ich aus der Schule rauskam, habe ich halt selbst Sport gemacht. Ich finde, das hat man in der Schulzeit ja, entweder man war im Verein oder
man musste irgendwie, so
eine Pflichtveranstaltung. Und ich liebe es und ich brauche das so sehr. Und ich würde auch sagen jetzt, ich bin kein unsportlicher Mensch. Ich habe echt so Phasen, da ist es wahrscheinlich schon fast addictive, weil ich das so gerne mache und finde es so krass, weil ich jetzt, wenn ich Leute neu kennenlerne, glaube ich, in deren Wahrnehmung schon auch eine sportliche Person bin. Wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die ich von damals kenne, da finden die das so krass, dass ich jetzt zum Beispiel den Halbmarathon gelaufen bin, das können die sich gar nicht vorstellen. Da bin ich immer noch so die keinen Sport kann. Und es hat einfach gar nicht hatte damals nichts mit meinem Können zu tun, sondern mit dem Kontext. Voll. Also es gab einen Raum, wo Sport praktiziert worden ist, den konnte ich nutzen, aber das war der falsche Raum, um irgendwie herauszukristallisieren, ob ich was kann oder nicht. Und mir wurde auch jegliche Lust daran so verdorben. Und das finde ich so verrückt zu sehen, dass ein Schulsystem, was ja eigentlich Talente fördern und fordern sollte, Können nimmt, nicht nur nicht sieht, sondern auch darauf tritt, sodass man schon gar keinen Bock mehr hat, weiter zu gucken, ob einem das Spaß macht.
Ja, und man eben auch so diesen falschen Eindruck gewinnen könnte, das ist nichts für mich, weil kein Zugang für mich geschaffen wird.
Total.
Also so auch erstmal natürlich durch diese Vergleichbarkeit oder diesen Vergleich, die Bewertung, wie gesagt, auch so dieses, was ich eben erst nach der Schule erkannt habe, dass es halt ganz viele unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Fähigkeiten auch gibt. Wenn man jetzt das Thema Sport nimmt, einfach so, dass man ja auch im Sportunterricht einfach ganz viele Sachen machen musste, die einem gar nicht entsprochen haben und so weiter. Bodenturnen zum Beispiel, über den Bock springen.
Über den Bock, oh Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben, habe ich das geschafft.
Ja, oder halt auch so Leichtathletik oder keine Ahnung, Fußball oder hier Völkerball, fand ich eigentlich immer ganz cool.
Fand ich auch cool, aber ich finde bei so Gruppensportarten, wenn man nicht die oder der Beste war, war man ja auch schnell außen vor und dann wurde man immer abgeworfen, glaube ich, weil keiner Bock hatte, dass man so richtig mitspielt oder so.
Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, mir gefiel so ein bisschen dieses anarchische Element daran, dass man einfach nur rumläuft, abwirft und so, statt beim Fußball, wo ich immer dachte, darf ich den Ball bitte in die Hand nehmen? Nein, du musst mit dem Fuß dagegen treten. Und ich, oh Gott. Ja.
Dieses Bewertungssystem macht halt so viel kaputt, glaube ich.
Genau. Ja. Darauf wollte ich hinaus, dass man halt eben, dass es so verschiedene Zugänge gibt und man jetzt zum Beispiel, nach der Schule erst so mich langsam daran getastet habe, Sport könnte auch für mich was sein. Oder auch die Dosis, weißt du, dass man auch irgendwie klein anfangen kann und das eben auch als Erfolg wertet. Dass wenn ich irgendwie 10 Minuten um den Block jogge, dass womöglich für mich schon voll der Fortschritt ist, wenn ich vorher noch gar nicht gejoggt bin, dass für jeden ein Fortschritt anders aussehen kann, aber leider in der Schule zum Beispiel immer nur einseitig gefeiert wurde. Ja. Nämlich wenn du die 30 Minuten läufst oder die 10 Runden schaffst oder so. Statt zu sehen, boah, für sie ist das voll der Fortschritt. Es gibt sicher den einen oder anderen aufmerksamen Lehrer, der sowas auch sieht und wertschätzen kann und dann sagen kann, hey, ich habe gesehen, du hast das. Ich würde halt so sagen, der Standard war eigentlich immer so, man wird halt nicht so individuell gesehen und gehört, wie das dem eigenen Können vielleicht eher förderlich gewesen wäre.
Total. ich finde es auch so, weil man das ja auch für sich macht, weißt du? Also jetzt mache ich Sport für mich und nicht für das Außen. Mhm. Und in der Schulzeit, also jetzt nicht nur auf Sport bezogen, aber auf alles, was in der Schulzeit so passiert ist, wo du dein Können unter Beweis stellen musstest, da haben ja nicht nur LehrerInnen drauf geschaut, sondern auch ein ganzes Klassengefüge oder ein Stufengefüge oder ein Schulgefüge im Zweifel, Bundesjugendspiele oder so ein Scheiß. Mhm. Danke nochmal, Chrissy, meine Mama, an die ganzen Krankschreibungen an diesen Tagen. Aber wirklich, ich glaube, ich habe nicht einmal teilgenommen. Ja, das war wirklich gar nicht mein Ding. Das ist auch so ein Learning, was eigentlich viel mehr beigebracht werden muss, dass du was kannst vielleicht, aber nur für dich. Also, dass du eine Stärke hast, die niemand sehen muss. Das Stärken sind nicht immer fürs Außen geschaffen. Du musst nicht immer raus damit oder das muss nicht immer Mehrwert für andere haben, wenn du in irgendwas super bist. Und manchmal funktioniert es ja auch gar nicht, das vor anderen unter Beweis zu stellen, weil ganz oft kann man dann gar nicht so performen. Also ich glaube, es gibt bestimmt super viele Leute, die zum Beispiel toll singen können oder super charismatisch sprechen können, aber halt nicht vor 1000 Leuten, sondern vielleicht vor ihren besten FreundInnen. Und das ist trotzdem Können. Also,
voll, das war für mich auch so ein Aha-Moment. Begeisterung ist kein Auftrag vom Schicksal, sondern ein Geschenk an dich.
Ja, total.
In erster Linie.
Ich muss gerade, ist vielleicht jetzt ein bisschen out of nowhere, aber an eine Situation in einem Bewerbungsgespräch denken, wo mir das extrem aufgestoßen ist. Da wurde ich gefragt, was ich mitbringe, wovon die anderen profitieren können. Und dann dachte ich mir so, boah, ey, yo.
Sounds very toxic.
Ja, also ich verstehe natürlich, dass man in einem Team sich auch ergänzt und jeder von allen irgendwie was mitnehmen kann.
Die Formulierung
auch. Die Formulierung und ich als müsste ich jetzt so, also aus mir rausquetschen, was die anderen noch benutzen können. Aber weißt du, wie ich das voll meine? Da dachte ich mir so, oh, okay.
Nimm meine Organe.
Also, ich bin super nett. Also, ich kann wahnsinnig nett guten Morgen sagen. Ich habe so ein bisschen geschwafelt, also dass ich so Struktur bringe und so, also wirklich so Nonsens, weil ich die Frage wirklich so irritierend fand. Ich sage ja dann nicht, also ich kann richtig klasse Excel-Tabellen bauen, also wenn ihr mal eine braucht, dann fragt mich, dann baue ich den ganzen Tag Excel-Tabellen. Boah, geil.
Boah, ich denke bei so Gesprächen oder wenn ich sowas höre, denke ich auch immer so, boah, das wäre auch so geil, wenn man das so einfach so umdrehen würde. Ne? Das kann man sich auch mal für so Bewerbungsgespräche mitnehmen, dass es auch nie nur ein Bewerbungsgespräch ist, in dem die rausfinden sollen, wie du bist oder was du mitbringst, sondern du musst auch dich als Interviewer verstehen von denen.
Du musst dich auch entscheiden, ob du da sein magst.
Genau, und die Sachen fragen, weil ich denke dann so, man könnte die dann auch genauso fragen, was habt ihr denn hier, wovon ich außer profitieren kann? Außer den Obstkorb. Ja. Wirklich.
Aber Bewerbungsgespräche sind auch so komisch, wenn man also jetzt auch mal an diese Stärken und Schwächen Kommunikation denkt, das so pointiert sagen muss und dass es so ein unausgesprochenes Gesetz ist, dass du da so performen musst, aber das ja eigentlich gar keine Situation ist, die natürlich daherkommt, in der du tatsächlich deine Stärken unter Beweis stellen kannst. Und trotzdem funktioniert so ein System halt immer noch. Also selbst wenn jetzt so coole Startups schreiben, ist ein ganz formloses Bewerbungsverfahren, bla. Es ist doch trotzdem komisch, dass man sich immer nach diesem veralteten Schema mit denselben Fragen vor einer Führungsposition so bloßstellen muss. Vor so einem Pokerface. Und dann wirklich so ganz gezielt sagen muss, ah nee, da bin ich richtig gut drinne, also und da, also ja, meine Schwäche ist, ich bin immer super pünktlich.
Genau, ich bin einfach zu perfektionistisch. Ja.
Also, ich bin
einfach zu gut in meinem Job.
Ja. Ich finde, es begegnet einen auf so vielen Ebenen und dieses Können hat schon so früh so eine große Rolle gespielt, dass es eigentlich viel damit viel behutsamer umgegangen werden müsste in einem sozialen Gefüge wie einem Schulsystem oder auch, keine Ahnung, vielleicht sogar schon früher.
Ja, ich glaube ja auch so, wenn man, ne, wenn man es so groß macht und sagt, wie könnte man das jetzt ändern oder ne, das müsste sich ändern oder so. Ich glaube ja, sowas geht immer nur von innen nach außen statt umgekehrt. Also ich glaube, bevor sich irgendwie am Schulsystem irgendwas ändert, glaube ich, muss sich erstmal quasi kulturell, menschlich vielleicht auch hier und da was ändern. Dass zum Beispiel diese Erkenntnis, über die wir eben sprachen, dass Können zum Beispiel erstmal ein Geschenk an einen selber ist, ne? Dass das was ist, was eine Gabe für einen selber ist, statt eine Gabe für die Gemeinschaft. Dass nicht alles automatisch verwertbar für deine Gemeinschaft oder dein Tribe sein muss. So. Mhm. Das erstmal finde ich so als Schritt eins, so, dass nicht alles nach außen gehört oder dass nicht alles für andere nutzbar gemacht werden muss oder so. Diese Anerkennung, dass es erstmal nur meins sein darf, bevor ich das irgendwie verkaufen muss oder verwerten muss oder sich einer Bewertung unterziehen muss.
Total. Da finde ich, spielt auch noch ein großer Punkt. Also erstmal sich bewusst machen, dass man das für sich macht und kann und das nicht verwertbar sein muss. Und dann auch, dass man nicht immer Nummer eins sein muss, um gut in etwas zu sein. Also was du auch am Anfang schon gesagt hattest, fällt mir jetzt gerade auch immer mehr auf. Ich glaube, oft wirst du gesellschaftlich nur gesehen, wenn du da der oder die Beste drinne bist. Dann ansonsten traust du dich auch gar nicht zu formulieren, dass du was gut kannst.
Mhm.
Also,
weil es ja jemanden gibt, der es vielleicht besser kann.
Der es auch besser kann, genau. Ja, und was maßt du dir dann an zu sagen, du kannst es richtig gut? Mhm. Also ich finde, ich merke es immer noch auf vielen Ebenen, wo es mir schwerfällt, zum Beispiel wenn ich koche, ich würde schon sagen, eigentlich jetzt so vor dir kann ich sagen, ich kann schon gut kochen. Finde es aber immer komisch, das in manchen Kreisen so zu sagen. Das ist ja dann auch so was Individuelles, dann isst man und dann schmeckt es vielleicht einer Person oder so nicht. Und dann ist es direkt so, und du sagst, du kannst kochen. Also beim Laufen ist es auch, ich bin schon eine gute Läuferin, aber ich bin natürlich um Längen nicht so gut wie andere. Und dann, wenn mich jemand so fragt, ich hatte es letztens im Büro, da saß mir so beim Mittagessen, waren eine recht gemischte Truppe aus verschiedenen Branchen. Da hat mich einer gefragt, den ich halt gar nicht so gut kenne. Ah, ich habe gehört, du läufst auch den Halbmarathon in Köln. Wie läufst du, also wie schnell läufst du denn so? Und dann dachte ich mir so, oh Gott, also läuft er auch oder kann er, wie schnell ist der wohl? Und dann war ich in so einer ganz komischen Situation, weil ich ja immer so, ja, also ich laufe schon ab und an, aber jetzt auch nicht so doll. Und also das wäre so mein Pace, aber naja, also gut. Und so, also anstatt einfach zu sagen, ja, ich laufe, in meiner Messbarkeit ist das wahnsinnig gut. Hätte ich vor ein paar Jahren wohl nicht gedacht. Also ist das wohl eine gute Entwicklung.
Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen darauf, so dass man seine Maßstäbe im Blick behält. Also weil die dürfen ja auch immer mal unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Situation oder in welcher Gesellschaft man sich befindet, kann man andere Maßstäbe aus der Tasche holen, so, aber sich immer bewusst darüber zu sein, warum wähle ich jetzt gerade diesen Maßstab, warum nehme ich den jetzt gerade zur Hand, ist das hier jetzt gerade zum Beispiel eine Wettbewerbssituation oder nicht?
Ja.
Also allein schon das für sich mal zu reflektieren. Also ich bin da total bei dir, dass man stolpert ja in so Situationen. Das sind ja dann manchmal so, dass plötzlich geht es irgendwie um das, was du gerade arbeitest oder das, was du gerade machst. Plötzlich werden Zahlen, Daten, Fakten ausgepackt und irgendwie denkst du so, wird hier ein Maßstab angelegt und das ist jetzt der Maßstab. Also sobald das auf dem Tisch ist, wird alles dagegen gemessen. Und da sozusagen für sich so einen Stopper einzubauen und irgendwie zu sagen, okay, also es gibt einmal die Ebene Selbstwert, es gibt einmal die Ebene, wie bewerte ich das für mich selber, und es gibt die, meinetwegen auch die Wettbewerbsebene, nämlich die, dass man sagt, so im großen Ganzen, wo stehe ich da eigentlich? Ja. Da bin ich einfach solide. Und das ist für mich, also ich finde, die Frage ist ja immer so, wann hat man ein Gefühl von, das ist jetzt gut genug?
Und wo will man hin? Ich meine, manchmal hilft vielleicht ja auch so eine Wettbewerbsebene, wenn man super ehrgeizig in irgendeiner Disziplin des Könnens ist und irgendwo noch hin möchte, was ja auch total legitim ist, irgendwie Ziele zu verfolgen und zu sagen, ich bin für mich persönlich noch nicht gut genug da drin. Und dann zu sagen, ah, okay, ich bin jetzt da so auf dem Level und ich würde gern da noch hin. Und dann kann man die Wettbewerbsebene aber halt eben auch ganz schnell wieder weglegen. Weil ich glaube, so für sich und seine Entwicklung hat es gar nicht so einen Mehrwert, sich immer das, diese Wettbewerbsebene so im Großen und Ganzen immer wieder vor Augen zu halten.
Voll. Und ne, gleichzeitig denke ich so, wenn das jetzt jemand hört, der irgendwie gerade um einen Job kämpft oder irgendwie gerade, sag ich mal, vom Kapitalismus einfach in diese Vergleichbarkeit gezwungen wird und irgendwie denkt so, boah, ich muss hier performen, ich muss hier abliefern. Und ne, die labern hier einen von, nimm deinen eigenen Maßstab und so weiter. Ja, wenn jemand in der Situation ist, da denke ich dann so, ja, wie geht diesem Menschen jetzt und was braucht der jetzt eigentlich gerade? Da finde ich, mach's jetzt mal ganz groß, dass der Kapitalismus, so wie er jetzt gerade gelebt wird, der ganz oben steht und das so hierarchisch einfach so runter auf die anderen Ebenen einfach so krass abfärbt, bis zum Schulsystem auch und so weiter, dass alles in diese Vergleichbarkeit, in diese Kategorisierbarkeit münzt wird, weil es ist am Ende berechnend, so, ne?
Ja.
Und um es berechnend zu machen, muss man es messbar machen. Und wenn man es messbar machen muss, ist es plötzlich auch vergleichbar und plötzlich bist du nicht mehr gut, sondern plötzlich bist du ein bisschen schlechter als X oder so, ne?
Ja, total. Ich glaube auch wahrscheinlich, also das ist ja auch sehr aus unserer Perspektive gesprochen, als Person, die oft auch damit konfrontiert waren, was sie können und was nicht. Es gibt mit Sicherheit auch viele, denen so eine Messbarkeit total hilft oder die sich gerne einordnen wollen oder auch gerne leisten bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, so ein System ist ja auch immer erst dann schwierig, wenn du darunter leidest und einen Leidensdruck empfindest.
Ja, ich glaube, was auch dazu passt und wenn wir jetzt, also ne, ich habe ja eben diese Person erwähnt, die vielleicht da nicht so mitgehen kann, einfach weil die so in diesem System gefangen ist irgendwie, dass sie das Gefühl hat, boah, ich muss doch hier performen und natürlich muss das verglichen werden und so weiter. So, ne, so, also so sich so vielleicht auch ein bisschen gefangen darin fühlt, aber nicht so Abstand auch dazu nehmen kann. Ich glaube, für so jemanden ist in erster Linie vor allem erstmal wichtig, dass man diesen Selbstwert nicht an den Wert koppelt, den man für seine Gemeinschaft oder seinen Arbeitgeber oder was auch immer hat. Also dass das, glaube ich, so ein ganz wichtiger Denkschritt davor ist, dass man das unterscheidet. Also dass man sich vielleicht in diese Vergleichbarkeit begibt, seine Bewerbungsgespräche macht, seinen Wettbewerb bestreitet. Aber dass selbst wenn man eine Absage bekommt, verliert oder gesagt bekommt, nee, darin sind sie nicht gut genug für uns, dass das immer nur ein für uns ist. Dass das nie, dass man das nicht automatisch ja an seinen Selbstwert knüpft, weil ein Vergleich immer nur relativ sein kann.
Ja.
Ist immer nur auf irgendwas, auf da irgendwelche Maßstäbe angelegt werden, die vielleicht gar nicht einem entsprechen.
Ja. So. Ja, man ist einfach in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich. Wert ist so ein furchtbares Wort, weil es so wertet einen gleichzeitig auch ab in anderen Kontexten. Aber du kannst in einer Situation super gut sein und in der anderen bringt dir dieser...
Ja, gut und schlecht ist ja dann immer relativ.
Voll.
Es ist ja, muss ja immer in Relation zu einem bestimmten Ergebnis sein.
Ich versuche gerade irgendwie was ein wertfreies... so einen wertfreien Maßstab, aber ich glaube, das trifft schon ganz gut, was du gerade gesagt hast, wenn du zu einem Arbeitgeber gehst und der besucht diese Skills, die du hast, gerade nicht, dann heißt es nicht, dass du schlecht bist, sondern du passt gerade einfach nicht in diesen Rahmen oder in diesem Rahmen des Jobs, keine Ahnung, als Buchhalterin bringt es halt nichts, wenn du gerade irgendwie einen Roman geschrieben hast, so.
Und dann wirst du da eben nicht diese Wertschätzung dafür bekommen.
Genau, ja.
In diesem aber wer dann nach Hause geht und sagt, oh Gott, ich bin so untalentiert und schlecht, das ist so schade.
Ja.
Einfach.
Ist eigentlich schon fast was Politisches, ob man wertvoll für jemand anderen ist oder für eine Gesellschaft oder für einen Rahmen, oder? Ich finde, Weil ich habe gerade, wollte gerade so leicht polemisch sagen, dass ich das so blöd finde, dass man immer, dass immer einen Wert haben muss für andere.
Mhm.
Wobei das natürlich in einem demokratischen Gefüge, also wenn wir jetzt einfach mal uns politisch betrachten, natürlich eigentlich super wichtig ist, dass jeder einen Teil mitbringen kann, einen Teil gibt und auch einen Teil nehmen kann. Also so funktioniert ja eigentlich auch ein bisschen so ein demokratisches System.
Mhm. Ich finde auch so diese Frage kann man ja auch einfach mal erstmal nur in den Raum stellen, weil da ist natürlich immer so die philosophische Frage dahinter, lebt man jetzt für sich oder für die anderen? Ist es egoistisch zu sagen, das ist mein Leben muss erfüllt sein und was mit den anderen ist, ist scheißegal? Oder die anderen sind wichtig, aber ich bin ein bisschen wichtiger? Oder wir sind alle so sehr eins, dass ich dich auf Händen tragen muss und mich genauso. Oder ich muss mich aufopfern und muss nur den anderen. Ich ganz persönlich habe da jetzt so das Gefühl zu, dass wir nur auf uns achten dürfen. Und dass wenn wir wirklich aufmerksam auf uns achten, wir uns selber etwas Gutes damit tun, wenn wir anderen Gutes tun. Ne, dass wenn ich diesem Impuls folge, boah, ich kümmere mich jetzt nur um mich, dann klingt das im ersten Moment egoistisch. Aber wenn ich da wirklich tief eintauche, merke ich, wie gut mir das tut, jemand zu sein, der anderen hilft, unterstützt, für sie da ist und so weiter. Das stärkt mein Selbstbild, das stärkt mein Selbstgefühl. Da fühle ich mich wie ich. Also so weißt du, da schließt sich, glaube ich, so der Kreis.
Voll. Da ist der Schlüssel, glaube ich, auch einfach, dass nur weil du für dich die wichtigste Person bist, die sich um sich selbst kümmert, bedeutet das ja nicht, dass du andere abwertest. Also nur weil du für dich wertvoll bist in erster Linie und dann im zweiten Schritt quasi dich auch deshalb automatisch um andere kümmern kannst, heißt es ja nicht, dass du andere schlecht machst. Also ich glaube, dass Egoismus oder so ein Fokus auf sich selbst bedeutet ja nicht, dass man andere mit Füßen tritt. Wenn du diesen Gedanken ausführst, den du gerade gesagt hast, dann geht es ja mehr darum, sich um sich selbst zu kümmern. Dann kann man viel besser ins Außen gehen, wenn man sich erstmal nur um sich selbst gekümmert hat. Und das bedeutet ja kein Abwerten.
Voll. Und ich glaube auch, wer so sehr in Kontakt mit sich ist, ist auch viel besser in der Lage, andere zu verstehen.
Ja.
Also weil wenn ich mich sehr viel tiefer begreife oder meine menschliche Natur zum Beispiel auch, dann kann ich auch viel empathischer mit meinem Umfeld umgehen und bestimmte Gefühle, Bedürfnisse, Werte nachvollziehen und bin so auch wieder sehr viel wertvoller für die Gemeinschaft, die Gesellschaft.
Ja.
Die kann da viel besser supporten und unterstützend auch sein.
Raphael, jetzt bist du ja ein kreativ tätiger Mensch.
Mhm.
Und ich finde es immer, klar, wenn meine Schwester jetzt ein Shirt näht, dann ist es ganz objektiv einfach ein gutes T-Shirt, kann man jetzt nicht so sagen. Es ist irgendwie komisch, dass sie das nähen kann. Aber wenn du schreibst zum Beispiel, dann ist es ja irgendwie schwierig messbar, finde ich.
Voll.
Kannst du sagen, ich kann das? Oder sagst du, ich schreibe? Oder ich bin kreativ tätig? Oder kannst du von dir diese kreativen Prozesse als Können wahrnehmen?
Inzwischen schon.
Mhm.
Aber das war auch nicht immer so. Beziehungsweise musste ich mich auch für eine ganz lange Zeit aller Maßstäbe entledigen. Also ich bin dann so ein bisschen im Dunkeln getappt und konnte gar nicht so richtig sagen, kann ich das jetzt oder kann ich das nicht? Aber ich habe mich dieser Frage komplett entzogen. Also ich konnte genauso wenig sagen, oh, das ist gut, das bringe ich jetzt raus oder so. Aber genauso wenig konnte ich sagen, boah, das ist schlecht. Ich verkrieche mich und hasse mich einfach selber, wie untalentiert ich bin, so nach dem Motto. Ich glaube einfach, dass es das auch braucht. Also, dass man so eine Phase irgendwann braucht, wo man einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock, mich zu messen, sondern ich will jetzt einfach erstmal schaffen. Ich will jetzt einfach erstmal mit mir sein. Und also die Frage ist ja immer, wenn ich mich frage, kann ich das? Dann ist immer die Frage, kann ich was? Weißt du, so ja. was meine ich denn damit, wenn ich sage, ich kann schreiben oder, ne, da ist wieder die Frage, so, woran misst man es? Mhm. Ne? Und ich habe mich auf jeden Fall lange auch mit also viel zu hohen Maßstäben gemessen. Also habe dann immer meine Idole genommen ja. und habe dann gesagt so, oh nee, so kann ich gar nicht schreiben, wie die schreiben. So, und dadurch ist es auch nicht gut.
Ja.
So. Und gleichzeitig gucke ich zum Beispiel auch so auf Sachen, die ich vor Jahren geschrieben habe und denke so, oh Gott, wie schlecht ist das denn? Mhm. Und dann erinnere ich mich aber auch immer wieder so daran, nee, das ist gerade relativ, weil ich das gerade einfach mit einer Präferenz vergleiche, die ich gerade habe, was ich gerade in meinem Bereich Schreiben schätze, so wie ich schreibe oder wie genau ich bin oder wie ausschweifend oder wie bildlich oder wie konkret oder wie lang oder kurz ich mit Sätzen arbeite oder so. Das ist ja auch sowas, wo man erstmal zu verschiedenen Zeiten vielleicht auch verschiedene Präferenzen für sich selber irgendwie hat. Und gleichzeitig, es ist ja auch eine Entwicklung, ne?
Voll.
Und wenn ich mir diesen alten Text jetzt angucke, den ich so furchtbar finde, und den aber mal in Relation setze zu dem, woher ich damals kam, also dass ich noch ein paar Jahre zurückgehe und sage, was habe ich denn da fabriziert? Dann denke ich so, nee, das war voll der Entwicklungsschritt ja. für mich auch. Das war total gut, wenn ich mein einziger Maßstab bin, so, dann wow, ja. dann war das total der krasse Fortschritt.
Ja, und auch nicht nur im Vergleich zu vorher, sondern auch, wenn du dir den Weg anschaust zu jetzt, also das ist ja auch alles, gerade bei sowas, was man, also sowas wie Schreiben, wo man sich immer wieder hinsetzt und wo Übung ja wirklich so viel ausmacht. Also ich finde, wenn du eine Routine entwickelst im Schreiben, dann wirst du ja automatisch immer besser oder fokussierter oder kannst irgendwie immer klarer herausarbeiten, was du sagen willst. Da ist es ja auch einfach ein Prozess und da betrachtest du ja vielleicht gar nicht nur ein Endprodukt, nur nicht nur diesen einen Text, sondern du betrachtest ja vielmehr die ganze Sicht.
Ich finde es total cool, dass du das ansprichst, ja. weil das auch so voll der wichtige Entwicklungsschritt für mich war, dass ich von ergebnisorientiert zu prozessorientiert ja. gekommen bin, was meinen eigenen Maßstab für kreativen Erfolg angeht. Also jetzt habe ich eigentlich nur noch Bock auf coole Prozesse statt coole Ergebnisse.
Ja.
Weil Ergebnisse sind immer dieses endliche Spiel. Ne? So, ich arbeite auf irgendwas hin, dann ist das fertig und gut ist. Aber wie ich darauf hingearbeitet habe und was in dieser Zeit für Verbindungen entstanden sind oder wie ich mich entwickelt habe oder so, wird dadurch total unwichtig, weil es nur darum geht, was kommt am Ende bei raus irgendwie. Und das ist ja nur so ein blub, kurzer Moment, weißt ja. du, wo ich so denke, ich lebe mein Leben in Prozessen. Ja, dass wie gesagt, dass dieses prozessorientierte Arbeiten viel erfüllender für mich ist als ergebnisorientiert. Von daher, ja, erlaube ich mir jetzt auch viel öfter beschissene erste Entwürfe, richtig hässliche Anfänge, einfach weil ich so zu meinem Material komme.
Ja, ich finde, da ist dann auch dieser Talentgedanke nochmal total wichtig, wenn man den Prozess viel mehr in den Vordergrund stellt, dass es halt nicht einfach kommt und es ist da. Also jeder vor fängt irgendwo an.
Und ja. du hattest auch angefangen hier in dem Gespräch mit, dass wir oft nur diese Unicorns feiern, diese Einhörner, die irgendwie erfolgreich geworden ja. sind. Ne? Dass wir immer nur so die Spitze des Eisbergs angucken. Wer hat sich denn in diesem Bereich als der Tollste oder die Beste herausgestellt, während da eigentlich so ein großes Spektrum ist, wenn man aufhört, immer nur so zu idolisieren. Weil das hat ja auch sowas Elitäres.
Ja.
Also dieser Star-Kult oder diese Celebrity-Kultur oder ja. so, das ist ja der Inbegriff von ergebnisorientiert. Weil wir feiern die Leute, weil wir sie mit bestimmten Ergebnissen assoziieren. Aber wir schauen überhaupt gar nicht auf, sag ich mal, die breite Masse schaut überhaupt gar nicht auf den Prozess. Weißt du, so, wir gucken, was eine Lady Gaga, Elon Musk oder so produziert hat, was da rausgehauen wurde und wir feiern diese Ergebnisse und sagen, boah, toll, geiles Können, geile Ergebnisse und so weiter. Aber beschäftigt sich irgendjemand mal so damit, so was für Prozesse dahinter stehen, ja, so wie viel Schlaf die bekommen, ja, wie deren Alltag aussieht, wie deren Kinder oder deren Verwandte über sie denken, mhm, wirklich über sie denken,
ja,
und wie viel Zeit sie miteinander verbringen können oder ne, so, also es hat so oder viele.
Man sieht nicht das große und gar, also große Ganze.
Genau, ja, diese Ebenen, von denen ich halt glaube, dass sie vielleicht für so ein gesamtes Leben eigentlich sehr viel relevanter sind, als wie viele, keine Ahnung, Grammys du im Schrank, ja, hast oder so.
Ja.
Ne?
Das ist irgendwie immer nur so, nur dieser eine Sichtwinkel, also Sichtblick.
Wow. Liebe ich.
Blickwinkel. Sichtblick.
Ja.
Nur das wird betrachtet und alles, ja, andere wird außen vor gelassen. Das ist so
sehr einseitig einfach.
Total einseitig und lässt halt alles andere so links liegen. Und was ich auch hatte, und vielleicht können da auch ein paar Leute mitfühlen, vielleicht hast du es auch selbst, gerade bei so Celebrities, die so krass abgefeiert werden, hatte ich oft immer das Gefühl, dass gerade in der Presse so viel kommuniziert wird, der oder die sind gerade mal Anfang 20 und haben schon das und das geschafft oder für deren Alter sind sie so wahnsinnig gut da und da drin. Ne? Und ich habe wirklich lange gehabt, und ich erwische mich manchmal immer noch dabei, dass ich so denke, boah, langsam wäre es jetzt so zu Ende, um in was richtig krass zu sein. Weißt du, wie ich meine?
Boah, Emma, ich fühle das so.
Weil
ich finde, das ist auch so emblematisch für die 20er.
Ja,
du hast eigentlich
furchtbar,
an jeder Jahresmarke irgendwie gefühlt, guckst du rechts und links, ja, und hörst genau diese Sätze.
Ja.
In dem Alter hat schon das, ja, und das. Oder
und es wird ja auch bestärkt. Also ich, ja, erlebe das auch in meinem Arbeitskontext oft noch, dass mir gesagt wird, wow, und du bist erst 23? Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, aber das sollte, mhm, doch eigentlich voll egal sein. Oder entweder ich mache was gut oder ich mache was schlecht, aber es sollte doch eigentlich ganz unabhängig von meinem Alter bewertet werden.
Voll.
Weil das macht mir immer so, dann denke ich mir so, oh mein Gott, also dann muss ich jetzt irgendwas Krasses noch reißen, weil ich bin erst 23. Wie gut sieht das denn aus? Also wenn das so bestärkt wird durch solche Kommentare.
Vor allem finde ich ja auch in so einer Zeit, wo man so denkt, so eigentlich hat man ja noch so, also ne, wenn alles, ja, gut läuft, so eine breite Spanne an Leben vor, ja, sich, in der man sich ja theoretisch auch noch so oft eigentlich nochmal neu erfinden kann, ja, und so weiter. Aber da werden dann so diese Wegmarken festgemacht und man, wie wir eben gesagt haben, in die Vergleichbarkeit gezwungen.
Ja.
So, ne? Oder ich habe das als super erleichternd empfunden, wo es jetzt auch so auf die Ende der 20er zuging, weil du hast immer seltener die Frage gehört, was willst du denn mal aus deinem Leben machen? Mm. Wo willst du denn mal hin?
Ja.
Und so, ne? Irgendwie so dieses Interesse wurde immer weniger an dieser Frage, aber auch die Vergleichbarkeit wurde weniger, weil die Schere einfach immer weiter auseinandergegangen ist. Dass die einen Leute haben dann, keine Ahnung, Kinder gekriegt und so und haben ein Haus gekauft und haben dieses und jenes und die anderen wiederum sind ins Ausland gegangen, haben eine fette Karriere gemacht, ja, und so weiter. Es ist plötzlich gab es da überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit zu vergleichen, wie damals im Sportunterricht, wo wir alle 30 in diesem einen Raum waren und dieselbe Aufgabe, ja, erledigt haben und von dieser einen Person, die Deutungshoheit hatte, bewertet,
ja,
wurden.
Es hat einfach nicht mehr so einen hohen Stellenwert, sich das dann anzuschauen.
Und das,
ja,
war so erleichternd,
ja,
diesen Punkt zu haben, wo diese Fragen weniger wurden und wo sicher auch in mir irgendwie der Punkt war, wo ich gesagt habe, ich zwinge mich jetzt auch gar nicht mehr in diese Vergleichbarkeit, beziehungsweise ist es auch so fucking relativ.
Ja.
Weißt du, ob du jetzt, keine Ahnung, mit 21 deinen Doktor machst, ja, und irgendwie in einem Bereich bist und da dann bis du 60 bist drin arbeitest und todunglücklich warst,
ja,
die ganze Zeit oder eigentlich ein total toller Vater geworden wärst oder so, dass es so relativ ist, weil ich auch durch meine Coaching-Ausbildung mit Leuten zu tun hatte, die jetzt, keine Ahnung, so Anfang 50 sind, mhm, oder so, gerade frisch geschieden oder so und nochmal ihr ganzes Leben irgendwie so hinterfragt haben, ne? Und dass wir da zum Teil Coaching-Sessions hatten, wo ich so dachte, ja, genau, weil das Leben halt auch nicht so stringent ist und es dann halt auch irgendwann so einen Punkt gibt, wo man alles nochmal hinterfragt,
ja,
und alles nochmal komplett neu denkt.
Und
dann denke ich so,
ja,
und ich sitze da mit 21 oder was und denke so, ich muss jetzt entscheiden, wohin, ja, alles geht. no.
Ja. So. Man, es ist überhaupt eh nicht planbar oder so. Und also weiß der Geier, was du in 5 Jahren willst und können willst oder kannst oder whatever. Und wie viel dir das dann für deine persönliche Entwicklung was bringt oder nicht. Das ist so absurd, dass man so einen Gedanken hat, dass man denkt, boah, jetzt muss ich aber noch Weltmeisterin in Curling werden, weil es gab noch nie eine, die 23 war und es geschafft hat, ja, so weißt voll. Du.
Und ich weiß noch, wie, es gibt ja auch so, also das Gegenbeispiel dann so, dass J.K. Rowling erst mit Anfang 30 angefangen hat, Harry Potter zu schreiben.
Ja,
oder
ja.
Dass so dieses Gegenbeispiel auch gemacht wird, so Leute, die halt so in einem vergleichsweise hohen Alter einfach noch bestimmte Dinge einfach auch neu angefangen haben und damit erfolgreich geworden sind und so weiter. Und ich finde, das ist so das Mindeste an Gegengift, was es irgendwie so gesellschaftlich braucht.
A, das und B, auch sonst, also wofür auch? Also entweder du willst was, du möchtest was als Person und arbeitest darauf hin und dann kannst du von mir aus auch traurig sein oder frustriert, wenn ein Ziel irgendwie nicht funktioniert in deinen Vorgaben, die du dir selbst gegeben hast, aber warum sollst du mit Mitte 20 irgendwas erreicht haben, nur weil irgendjemand das für gut befindet, also lediglich für den Zweck der Bestätigung von außen, die dir im Prinzip ja keinerlei Mehrwert bietet, bis auf, dass du Bestätigung von außen bekommst und was ist das für ein Mehrwert? Also
voll. Ne? Es ist ja eigentlich nur so diese Verknüpfung, dass wenn jemand im Außen das dann so bestätigt, dass dir dann auch irgendwie so eine Garantie gibt, dass du ein gutes Leben haben wirst, dass du eine gute Karriere haben wirst oder ne, dass das ja so der Glaube ist. Niemand kann einem einen Abschluss darin geben, zu sagen, also du wirst auch beruflich richtig erfolgreich, was dann wieder assoziiert mit, du wirst richtig beruflich glücklich.
Ja.
Und wenn du beruflich glücklich bist, bist du auch privat glücklich, hast weil du hast ja Kohle. Ja. Und Kohle sorgt ja auch dafür, dass du privat total
der
happy
Schlüssel
bist.
Der Welt.
Ne, so, ja. wo ich so denke, no. So, da gehören ganz andere Sachen zu. Ja, und das ist halt auch, also vielleicht ist es ein bisschen out of context, aber zum Beispiel, ich bewundere halt auch so meine Mutter total, die jetzt irgendwie in ihren 60ern ist. Und ist getrennt von meinem Vater und sie ist zum Beispiel so gut vernetzt irgendwie, ne? Und hat irgendwie so überall, ist andauernd irgendwie unterwegs und hat Freunde hier, Freunde da und so viele unterschiedliche Kontakte irgendwie. Und ich schaue mir das jetzt so an und denke so, boah, das ist so eine Lebensleistung, das ist so ein Mehrwert, dass du so einen bunten Tribe an Leuten hast irgendwie, die dir so viel Lebensqualität irgendwie in ganz unterschiedlichen Bereichen irgendwie bringen, ne, dass so, das und da, wenn man das jetzt gegenüberstellt, gegen jemanden, der irgendwie so diese Karriereleiter hochgeklettert ist und dann irgendwie da am Ende sitzt mit seiner Kohle irgendwie und irgendwie alleine auf seinen, keine Ahnung, seinen goldenen Fernseher starrt oder so, da denke ich so wie, womit?
Wer hat jetzt am Ende gewonnen? Ja,
genau. Ja. Also so, worauf ich eigentlich so hinaus will, ist doch so dieser Wert Gemeinschaft oder dieser Wert menschliche Beziehungen irgendwie. All diese Dinge, die man irgendwie nicht mit Zahlen beziffern kann, dass die einfach immer unter den Tisch fallen, während ich so denke, also in dem Alter auch, was für ein unheimlicher Mehrwert das ist im Leben.
Und was für ein Können auch. Also das, ich finde, das unterschätzt man ja auch.
Ja, die sozialen Skills
voll,
auch.
Voll,
so.
Das ist eigentlich so viel, viel mehr wert tatsächlich, als irgendwas Handfestes, in Anführungszeichen, was du irgendwo messen kannst. Weil, also Charisma ist, finde ich, ein Riesen-Können. Also,
voll.
Oder
und da kann ja auch keiner.
Oder Empathie. Ja, also, voll. Was ist das für, das ist eigentlich der krasseste Skill, den man haben kann, ist empathisch zu sein. Und wie vielen Leuten.
Aber das kann man ja nicht zensieren, bewerten auf einem.
Ja. Warum ist das eine mehr wert als das andere? Ist doch eigentlich Schwachsinn. Wenn man so ein Potpourri an Sachen hat, die man kann und auch nicht immer, dann ist es auch voll fein und da muss man auch nicht irgendwie sich unter Beweis stellen, stetig für andere.
Voll.
Ja.
Und Emma, gibt es einen Bereich, wo du sagst, da bin ich gut genug, bin ich mir gut genug?
Mhm.
Vielleicht auch was, wo du vorher so den Anspruch hattest, das müsste besser sein oder so?
Ja, ich Boah, ich finde das, mir fällt es ultra schwer gerade, muss ich sagen. Mhm. Also mir fällt schon sehr schwer zu sagen, wo ich so richtig gut genug drin bin. Ich glaube, bei mir sind es auch schon Social Skills. Mhm. Also ich bin mir genug offen, glaube ich. Also ich bin sehr happy mit meinem Skill, offen auf Leute zugehen zu können, so kommunikativ zu sein gegenüber Leuten, die ich nicht gut kenne.
Mhm.
Doch, ich glaube, da bin ich gut genug für mich drin.
Mhm.
Und es, da gab es auf jeden Fall immer wieder Phasen, wo ich damit nicht happy genug war, mhm. wie ich bin.
Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall ein Können, wo ich jetzt, glaube ich, total fein mit mir bin. Und komischerweise bedeutet das jetzt auch manchmal gar nicht so extrem offen zu sein, wie ich dachte, dass ich früher sein muss.
Mhm.
Sondern es ist vielmehr so die Erkenntnis, dass es auch nicht immer sein muss.
Mhm.
Also das Können auch bedeutet, nicht zu können.
Mhm.
Also ja.
Dieses Genug auch zu erkennen, ne?
Ja.
Für mich war es auch ein totaler Gamechanger, als ich angefangen habe, mir nicht nur Ziellinien zu setzen, sondern auch genug Linien.
Mhm.
Und dass das beides gleichzeitig ja. existieren darf.
Voll.
Weil eine Ziellinie ist für mich halt sowas, was mich anzündet. Wo auch so mein ganz natürlicher, meine ganz natürliche Wettbewerbslust auch ruhig angeknipst sein darf, wo ich so sage, boah, das ist so schwer zu erreichen. Da irgendwie zündet mich das an.
Ja.
Keine Ahnung. Irgendwas erreichen, irgendwie, weiß ich nicht, meine 15.000 Worte in diesem Monat schreiben oder mhm. so, ne? Kann die Ziellinie sein. Und was jetzt neu für mich dazugekommen ist, ist die Genuglinie. Und die Genuglinie hat halt überhaupt nichts mit dem Außen zu tun, sondern ist halt sowas, was ich mir so durch meine Integrität aussiebe. Und die Genuglinie ist halt genau der Punkt, wo ich mich nicht mehr ärgere, dass ich nicht mehr geschafft habe.
Ja.
Also so quasi so dieser Sweet Spot, wo ich sage, und genau hier muss ich gar nicht reflektieren, warum das nicht geklappt hat, weil es ist genug. Aber es ist auch gerade so der Anfang von, so jetzt geht's Richtung Ziel, so, ne? Und das können dann bei diesem Wortebeispiel zum Beispiel, könnte dann zum Beispiel sein, also wenn ich wirklich weniger als 5.000 Worte in diesen Monat geschrieben habe, also wenn das wirklich weniger wird, dann muss ich schon nochmal irgendwie in die Selbstkonferenz gehen und irgendwie sagen, oh, da bin ich irgendwie so von meinem Bauchgefühl nicht zufrieden mit mir.
Ja.
Aber siehst du, was dann entsteht? Dann entsteht
voll.
Halt dieses Spielfeld zwischen 5.000 und 15.000 Worten, das genug ist.
Ja.
So, ne? Die 15.000, die Ziellinie, zündet mich an, wo ich sage, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen kann. Und dann, ne, zündet mich das an. Und die 5.000 beruhigt mich wieder und bringt mich zurück in dieses Prozessorientierte, weil ich so sage, oh, nur 5.000? Dann muss ich mich ja gar nicht so unter Druck setzen. Mich balanciert das halt so total aus, beides irgendwie so.
Ich glaube, man muss sich eh mehr Spektren so als Ziel setzen. Also ich finde, weil wenn man immer nur sagt, boah, ich möchte unbedingt das und das schaffen, also ich möchte zum Beispiel unbedingt in dieser Zeit die Kilometeranzahl gelaufen sein. Wenn du das dann nicht genau in dieser Zeit schaffst, sondern ein bisschen drüber, dann bist du schon wieder enttäuscht, weil du dein Ziel nicht erreicht hast.
Ja, weil du auch nur diesen einen Maßstab hast.
Genau,
ne?
Und durch so eine Genuglinie, wie du gerade aufgeführt hast, wir können gerne Petition für mehr Genuglinien starten.
Genuglinien statt Ziellinie.
Ja, dann hast du halt direkt so ein ganzes Feld, wo du viel mehr Ausweichmöglichkeiten hast, mit denen du trotzdem zufrieden bist. Und dann ist es mega, wenn du irgendwas in diesem Bereich erreichst, aber halt gar nicht so schlimm, wenn es halt nicht genau ein Punkt ist.
Mhm.
Also, weil wie absurd ist, dass wir uns nur noch Punkte setzen, um zufrieden zu sein. Also, in den meisten Fällen werden wir das wahrscheinlich nicht erreichen können.
Naja,
weil Ziele oder so Ambitionen ja oft auch eh sehr hoch gesteckt sind.
Mhm.
Und es ist halt eben gar nicht schlimm. Ich meine, es ist auch nicht schlimmer, unter der Genuglinie zu sein.
Voll.
Aber eine pure Zufriedenheit kann halt auch einfach genug sein.
Genau.
Ja.
Und also dieses unter die Genuglinie fallen bedeutet für mich dann halt auch nicht irgendwie, oh Gott, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, sondern das ist halt immer nur genau der Punkt, wo ich anfange, darüber zu reflektieren. Ich hatte jetzt auch so dieses Bild, dass es an manchen Stellen natürlich hilfreich ist zu sagen, man hat einen Zielpunkt. Es ist halt sehr klar definiert, das und das will ich erreichen, aber viel öfter gibt es im Leben, glaube ich, Zielregionen. So, ja. Dass es so ganze Landschaften gibt, in denen eigentlich so viel Erfolgserlebnis möglich ist und es gar nicht diesen einen Punkt braucht.
Ich glaube, es ist halt so viel gesünder und nachhaltiger, so zu leben und sich so Ziele zu setzen oder so auch sein Können einschätzen zu können, weil man viel weniger erschöpft und erschlagen ist von etwas, was nicht funktioniert und immer wieder so Rückschläge zu erleben, die man sich ja quasi in diesem System so ein bisschen selbst aufmünzt. Also ist ja nur ein Rückschlag, weil ich den als Rückschlag bewertet habe. Dann, das nimmt uns ja Kraft für jedes neue Ziel. Also wenn ich einmal einen Rückschlag erlebt habe, der so spezifisch ist, dass er kaum zu erreichen ist, dann ist es total ärgerlich, dann habe ich schon wieder keinen Bock, ein neues Ziel zu setzen, weil ich denke, oh, ob ich das schaffe.
Voll, also diese Frustration einfach, dass die ja auch, also es gibt ja nichts Demotivierenderes, so. Und wie gesagt, deshalb hat mir dieses Gedankenmodell auch einfach geholfen. Dazu kommt auch, jetzt ganz abgesehen vom Inhalt, diese Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, da ein eigenes Modell für mich zu entwickeln oder ein eigenes Modell für mich zu nehmen, eigene Maßstäbe zu benutzen, um sein eigenes Können einzuschätzen oder sein eigenes Können ins Verhältnis zu dem zu setzen, wo man denn eigentlich mal hin will.
Mhm.
Weil zum Beispiel auch ne, so aufs Leben gerechnet, gibt es ja auch so Sachen, wo ich so denke, boah, da wurde mir einfach beigebracht, dass ich das wollen muss.
Ja.
So, während es einfach was ist, was ich gar nicht will. Und gleichzeitig gibt es andere Bereiche, die anderen Leuten total egal sind, wo ich sage, das ist mir total wichtig. Also ne, gerade jetzt zum Beispiel in diesem kreativen Bereich, da brenne ich so für, da denke ich so, da habe ich so viel Lust auf so viele Dinge, die ich erreichen will irgendwie, wo andere sagen, ach ja, das wäre so nice to have, wenn ich mal mein Buch veröffentliche. Oder ne, so,
naja.
Also so, dass man auch für andere Sachen brennt oder andere Sachen einem auch ruhig sehr viel wichtiger sein dürfen und andere Sachen wiederum unwichtiger.
Ja.
So, ne?
Ja.
Ja, und ich würde auch irgendwie jedem gerne mitgeben, diese Reflexionsfrage irgendwie, vielleicht sind da Fähigkeiten und Können in dir, die noch herausgefunden werden wollen, die noch schlummern.
Ja.
So, wo es vielleicht nur den richtigen Kontext braucht, dass die mal erweckt werden und sich zeigen dürfen.
Ja.
Und dass man, ja, wenn man dahinter kommen will, sich vielleicht auch gerade in diese neuen Kontexte mal bewegt und vielleicht sagt,
mutig
boah,
ist.
ich probiere das jetzt einfach mal aus, da in diesem Verein oder
oder für sich erstmal. Also es hilft auch,
genau,
zu überlegen,
bewusst sich da rauszunehmen
sozialen. Voll, so war ich schon mal mit mir alleine mit diesem Skill, habe ich das schon mal so für mich ausprobiert, ohne dass das direkt im Außen stattfindet.
Mhm.
Und dann kann man vielleicht auch nochmal anders ins Außen damit gehen.
Voll.
Was ich gerade so als Bild hatte, was es, glaube ich, irgendwie ganz schön zusammenfasst, ist, dass wenn du ein Können hast, dann verändert sich das auf unterschiedlichen Maßstabskalen. Es wird ja unterschiedlich eingeordnet. Also das Können ist immer irgendwo bei einem Maßstab, der ganz generisch ist. Für die ganze Welt ist der natürlich viel weiter unten als auf deinem Maßstab oder Maßstab in deinem Freundeskreis. Aber Maßstäbe, wenn du die übereinander legst, verändern sich halt eben nicht. Also Maßstäbe bleiben immer, es gibt so viele und die bleiben immer gleich. Also die verändern sich in keinem Kontext. Du hast einen Maßstab, der in anderen Kontexten immer noch dein Maßstab ist und daran wird sich nichts rütteln.
Also am Ende des Tages dieses, du darfst deinem eigenen Maßstab treu bleiben, auch wenn andere Maßstäbe in deiner Erfahrung sind.
Ja.
Kommen und gehen und mal größer sind, mal kleiner sind.
Voll.
Emma,
ich
freue mich schon auf nächste Woche.
Ich auch.
Das können wir, Emma.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Auch wenn die Folge jetzt vorbei ist, sind unsere Themen natürlich nicht zu Ende gedacht und erzählt. Falls du also Anregungen oder Input hast, freuen wir uns, wenn du deine Gedanken zu dem Thema mit uns teilst. Auf Social Media findest du Raphael und mich und natürlich auch den Podcast Vorwärtsfallen. Hier kannst du uns gerne schreiben und kommentieren, falls dir zu den Folgen noch etwas auf dem Herzen liegt. Außerdem liefern wir dir hier noch ganz vielen zusätzlichen Kram, Tipps und Tricks aus dem Podcast, spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Und halten dich auf dem Laufenden über alles, was noch so kommt. Wir freuen uns über dein Feedback. Wenn du uns unterstützen willst, folg unserem Podcast gerne auf der Plattform deines Vertrauens und bewerte uns direkt nach dem Hören mit 5 Sternen. Vielleicht fällt dir auch noch jemand ein, dem du den Podcast gerne empfehlen möchtest oder weiterleiten kannst. All das hilft uns sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.